Ja, der Kalle hat ein paar Dinge schon gesagt oder die Umfrage gestartet, die ich eigentlich machen wollte, aber nicht weiter dramatisch. Er hat ja nur gefragt, wer die Bibel schon einmal ganz gelesen hat. Die zweite Frage ist, wer hat sie denn schon zweimal gelesen? Doch einige. Und wer drei oder mehrmals? Einige. Wunderbar. Dann komme ich doch mal zu euch.
Du bist der?
Eduardo.
Eduardo.
Aus Brasilien.
Aus Brasilien.
Ja, meine Sprache ist nicht so gut.
Das ist nicht schlimm, wir verstehen dich trotzdem.
Okay.
Warum hast du die Bibel komplett gelesen?
Das ist zu, ich glaube, zu Gott kennen, ein bisschen mehr.
Und welche Passage in der Bibel hat dir besonders viel Freude gemacht?
Ich denke, Psalm 19, der Himmel, das Gott sagt, ist für mich sehr fantastisch.
Okay, und wer hatte noch die Bibel mehr als dreimal gelesen? Ah, direkt daneben an. Welche Passage hat dir die meiste Mühe gemacht?
Ui, ich nehme an, Alter Testament, obwohl ich auch mag, aber es gibt immer so Sachen, die man nicht so richtig verstehen kann. Andere Situationen leben als die damals.
Okay, noch jemand, der drei oder mehrmals die Bibel gelesen hat? Da war doch noch wunderbar. Welche Passage oder welcher Bereich hat dir die meisten Schwierigkeiten gemacht?
Der Römerbrief. Aber da ist auch mein Lieblingswort drin. Römer 8, 38 und 39, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Aber er sagt uns ja ganz klar und deutlich, dass nichts Gutes an uns ist. Und das muss man annehmen. Aber ich habe, ist ja der Psalm 119, da ist mein Konfirmationsspruch drin, der heißt, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Und Gottes Wort, ich bin hier mit 16 Jahren zum Glauben gekommen und da ist mir das ganz dringend gesagt worden, Gottes Wort lesen. Und das ist mir lieb geworden.
Super. Das. Was sagt er? Ach. So, ein kleiner Einblick in die Ehe. Sehr schön. Hat denn jemand von euch einen festen Bibelleseplan? Ein paar. Wunderbar. Gut. Ich persönlich verrate es euch mal, habe die Bibel schon fünf, sechs Mal mindestens komplett von vorne nach hinten durchgelesen. Und zwar habe ich mir den Spaß gemacht, immer eine andere Übersetzung zu wählen. Also mal die Lutherbibel, die Elberfelder, Zürcher, Bruns, die Gute-Nachricht-Bibel und manche davon sogar mehrmals. Einmal davon, natürlich, weil es Voraussetzung für das Studium in Eversbach gewesen ist. Eher Pflichtprogramm, mitunter anstrengend, manchmal auch lästig. Während des Pastorendienstes, knapp 10 Jahre war ich ja Pastor, war die Bibel sehr oft leider nur Werkzeug. Aber eine Frage, die hat mich immer wieder und sogar bis heute intensiv beschäftigt. Was am sogenannten Alten Testament ist eigentlich Evangelium, das daraus Jesus zu entdecken ist? Denn Jesus verweist immer wieder auf dieses sogenannte Alte Testament, die damalige Bibel, die heute noch die Bibel der Juden ist. Und die Apostel, die taten das ja genauso, ob das jetzt im Römerbrief ist oder ob das im Hebräerbrief vor allen Dingen ist. Und die Emmausjünger, die halten sogar fest, dass Jesus ihnen die Schrift eröffnet hat. Die damalige Bibel, wie gesagt, ist das sogenannte Alte Testament. Und das heißt doch im Grunde, dass dieses an sich völlig reicht, um zu erkennen, dass Jesus der Messias, der Gesalbte, der Christus ist. Alle drei Titel meinen dasselbe, sind identisch, sind nur aus anderen Sprachen. Jesus ist die Mitte der Schrift, habe ich gelernt im Studium, und zwar der ganzen Schrift. Doch wir unterteilen ja in alt und neu und beschränken uns meist auf den neueren, viel jüngeren, hinteren Teil der Bibel. Dass darin so viele Bezüge zum alten Teil, dem überwiegenden Teil existieren, das nehmen wir kaum wahr. Wir sprechen vom Gesetz und meinen dabei, dass es gesetzlich ist, der Mensch erlöst werde, wenn er sich penibel daran hält, was leider kaum jemandem oder gar keinem vielmehr gelingt. Doch was Glück, wir haben ja die Evangelien, die gute Nachricht, dass wir frei vom Gesetz und allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus erlöst sind. Letzteres ist ja richtig, nur die Sache mit dem Gesetz, die ist zugespitzt und leider irreführend. Im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wurde die hebräische Bibel in die damalige Handels- und Weltsprache Griechisch übersetzt. Und das aus dem Grund, weil die im Ausland lebenden Juden zunehmend kein Hebräisch mehr sprechen konnten und schon gar nicht lesen konnten. Entstanden ist die Septuaginta, die Übersetzung der 70. Denn es waren etwa 70 Gelehrte, die die hebräische Bibel in die Alltagssprache Griechisch übersetzt haben. Und bei dieser Übersetzung hatten die Gelehrten ein Problem, und zwar, wie übersetzen wir das Wort Torah angemessen? Notgedrungen entschieden sie sich für das griechische Wort Nomos. Und dieses Wort bedeutet Gesetz, kann aber auch Sitte, Ordnung oder Brauch bedeuten. Dummerweise ist jedoch der Begriff Gesetz in den Köpfen der Menschen hängen geblieben und damit leider nur die enge, einschnürende und absolute Bedeutung und Interpretation. Und ich finde, das ist ziemlich fatal, weil im Zweifelsfalle Gesetz unumstößlich ist. Dabei meint Torah eigentlich Weisung. Sie weist mir den Weg. Im engeren Sinne steht Torah für die 5 Bücher Mose, im weiteren Sinne aber auch für die ganze hebräische Bibel. Diese besteht eigentlich aus 3 Teilen, nämlich der Torah, also Weisung, dann den Nevi'im, Propheten, also die historischen Berichte und Prophetenbücher, und die Ketuvim, Schriften, Psalmen, Sprüche, Hiob und die historischen Erzählungen wie Ruth und Daniel. Diese 3 zusammengenommen nennt der Jude Tanakh. Fromme Juden lesen die Tora, also die 5 Bücher Mose, einmal im Jahr. Zudem ausgewählte Texte aus den anderen Teilen. Gelesen wird innerhalb einer Woche ein ganz festgelegter Tora-Abschnitt und die Haftara, einen Bibelabschnitt aus den prophetischen Büchern, die im Sabbatgottesdienst verlesen wird und an die wöchentliche Tora-Abschnitte thematisch anschließen und diese auch abschließen. Haftara bedeutet Abschluss. Um deutlich zu machen, dass das Lesen der Tora niemals zu Ende geht, sondern fortgeführt und fortwährend Teil des Lebens ist, wird am Ende des 5. Buch Moses unmittelbar bei 1. Mose wieder angefangen, am selben Gottesdienst in derselben Woche, so dass ohne Unterbrechung die Tora gelesen wird. Puh, mag man jetzt denken, irgendwann ist doch mal gut, irgendwann kannst du die Texte ja beinahe auswendig. Auf Dauer ziemlich langweilig. Das kommt, glaube ich, ganz auf den persönlichen Bezug zum Wort Gottes an. Es versteht sich ja nicht als Lesebuch oder als Roman, als Geschichtsbuch oder als Gesetzesbuch, sondern als lebensverändernde göttliche Weisung, deren Studium nie aufhört. Es gibt ja, weiß ich, ihr habt die Erfahrung, die die Bibel schon mehrmals gelesen haben, dieselbe Erfahrung gemacht, dass immer wieder Neues entdeckt wird, und zwar etwas, was man bis dahin im Detail nicht festgestellt hat. Und allein diese Erfahrung könnte ja Neugierde und Freude auslösen, um stetig in der Tora zu lesen. Ich persönlich gebe aber gerne zu, dass mir trotz dieser Erfahrung sehr oft der Drang fehlt, Gottes Wort Woche für Woche zu lesen. Allein das Wissen, dass in der Tora weite Abschnitte dröge Reinheitsweisungen sind, die echt schwierig zu lesen sind, hält mich immer wieder davon ab, mich den frommen Juden anzuschließen. Diese indes feiern die Tora. Sie feiern, weil sie Freude an ihr haben. Und sie haben sogar ein eigenes Fest zu Ehren der Tora. Simchat Tora heißt das und bedeutet Freude an der Tora. Dieses Fest folgt auf Sukkot, dem Laubhüttenfest, bei dem eine Woche lang in Erinnerung an die Wüstenzeit in Laubhütten gewohnt wird. Und Simchat Tora markiert in gewisser Weise einen weiteren Jahresanfang. Neben Pessach, dem religiösen Neujahrstag oder Fest, gibt es noch Rosh Hashanah, das ist eher das bürgerliche Neujahrsfest, markiert danach Simchat Torah den Neustart der jährlichen Torahlesung. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, auch wir kennen ja drei Neujahrsfeste. Da ist der 1. Januar zu Beginn des neuen Kalenderjahres, dann der 1. Advent zu Beginn eines neuen Kirchenjahres und mit Verlaub auch der 1. Mai, an dem wir sagen, alles neu macht der Mai. Zu Simchat Torah wird ausgelassen gefeiert, nicht aufgesetzt und gespielt, sondern liturgisch und von ganzem Herzen. Dabei werden die Torahrollen aus dem Torah-Schrein herausgeholt und werden in der Synagoge herumgetragen und es wird mit ihr getanzt. Es wird gesungen, gejubelt und sich gefreut. Kinder werden auf die Schultern genommen und die wedeln mit kleinen Fähnchen. Die Synagoge erfüllt sich mit Lachen, Tanzen, Klatschen und Musik. Und ihr dürft das am 2. November ähnlich, zwar ein anderer Anlass, auch mal probieren, wie es ist, im Gotteshaus zu tanzen. Diese Freude an der Tora kann im Kollektiv, also in der Gemeinschaft, erlebt werden oder ganz individuell für jeder für sich. Psalm 119, aus dem wir schon Auszüge gehört haben, ist ein Paradebeispiel für diese persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob euch bei der Lesung aufgefallen ist, dass da mal zwei Kreuze waren, mal zwei Kreuze und ein Strich waren, römische Zahlen 20 und 21. Was hat es damit auf sich? In diesem längsten Psalm geht es über 176 Verse dem hebräischen Alphabet entlang allein um die Tora. Je 8 Buchstaben vom Aleph bis zum Taf geht man durch und lobt Gottes Wort, bis alles gesagt ist. Und diese 20 und 21 markieren einen entsprechenden Buchstaben im hebräischen Alphabet. Hier mal exemplarisch einige Auszüge aus diesem Psalm. Vers 24, da heißt es, ich habe Freude an deinen Zeugnissen, sie sind mir Ratgeber. Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. 105 haben wir schon gehört, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Und 162 in der Lesung, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. In der Reihe Die Schatzkammer Davids von Spurgeon, der sie geschrieben bzw. herausgegeben hat, hat sich Franz Delitzsch übrigens die Mühe gemacht, das sogenannte goldene Alphabet ins Deutsche zu übertragen, indem er ebenfalls 8 Buchstaben dem Alphabet entlang je einen Vers gewidmet hat. Das aber nur nebenbei für den, der es mal nachlesen möchte. Viel spannender ist doch, dass die Bibel in der Weise gelobt und gehuldigt wird. Es sprudelt geradezu höchste Begeisterung heraus. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und da hat es vor allen Dingen begriffen, welchen Schatz er mit der Bibel hat. Nicht das Buch als solches, reich verziert mitunter oder bebildert, sondern der Inhalt sorgt für schiere Begeisterung, weil sich Gott darin offenbart. Wie gesagt, Tora meint Weisung, nicht starres Gesetz. Auch wenn manche Gebote und Verbote sehr gesetzlich klingen, sind sie Weisungen Gottes, durch die ein gottgefälliges und gesegnetes Leben hervorgeht. Klar, dass sich dann mancher damals dazu genötigt sah, diejenigen aus dem nicht-jüdischen Kontext, die Jesus als Messias erkannt haben, zunächst zum Judentum konvertieren zu lassen. Im Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, wird dies aber strikt abgelehnt. Niemand muss sich beschneiden lassen oder zur Aufnahme ins Judentum taufen lassen. Vielmehr gilt durch Jesus, dass wir vom Gesetz, den Geboten und Verboten befreit sind, sofern sie Jesus nicht aufrechterhalten hat. Allein, höre, höre, Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht bleiben tabu. Schließlich haben auch Heiden ja den Heiligen Geist empfangen, als sie Jesus als Herrn und Messias anerkannt haben und ihm zu vertrauen begannen. Allein der Glaube ist entscheidend. Soweit in ganz knapper Kürze das Ergebnis des Apostelkonzils in Jerusalem. Aber nun die Frage, wie sieht es denn bei uns aus? Kalle hat es ja auch schon gefragt. Auch wir haben durch unseren Glauben an Jesus den Heiligen Geist empfangen, der uns tröstet und beisteht. Durch ihn können wir geistliche Dinge vollbringen, die ohne ihn gar nicht gingen. Die Basis ist aber, und das bleibt bis heute aktuell, der persönliche Kontakt zu Gott, dem Vater. Beten ist da sicherlich nicht zu unterschätzen. Doch wenn es darum geht, dass Gott auch zu uns sprechen soll, dann können und dürfen wir uns nicht allein auf geistliche Eingebungen verlassen, da wir die Bibel haben. In ihr zu lesen sollte daher die Grundübung eines jeden Christen sein. Und dazu bitte nicht nur die Lieblingstexte oder gar ausschließlich das sogenannte Neue Testament. Gerade das sogenannte Alte Testament ist nicht nur spannend und aufschlussreich, sondern enthält, wie gesagt, das Evangelium. Denn Jesus selbst legt es aus und wurde von den Menschen verstanden, weil sie sich in der Bibel auskannten. Wer nur Sekundarliteratur liest, also solche Schriften, die das eigentliche Werk erklären, aber nie das zugrunde liegende Schriftstück liest, hat, so finde ich, nur eine eingeschränkte Sicht. Wer dagegen das eigentliche Werk und liest und das immer und immer wieder, der wird immer und immer wieder Neues finden. Denn Gott offenbart sich selbst durch die Bibel. Wie könnten wir es daher versäumen, in ihr zu lesen und immer wieder zu lesen? Mich persönlich macht es neugierig, die Zeilen aus Psalm 119 zu lesen und auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, wie es sich denn bei mir verhält. Ich gebe dabei zu, dass ich oft genug nachlässig in der Lektüre bin. Oft genug begnüge ich mich mit einem geistlichen Snack, einem Happen Fastfood, nämlich den Losungen. Diese sind bestenfalls eine Art Besänftigung des eigenen Gewissens. Schließlich gehört es ja zum guten Ton, die Bibel zu lesen. Ich muss bekennen, dass das weder gesund noch ausreichend ist. Gerade die Losungen, die tatsächlich für jeden Tag ja ausgelost worden sind, sind sicherlich eine Berechtigung, sind aber aus dem Zusammenhang herausgerissen und werden oft genug durch den neutestamentlichen Lehrtext in einem völlig anderen Zusammenhang gestellt. Und deshalb ist es wichtig, die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Nochmals, die Losung und der Lehrtext zuzüglich des Dritttextes, oft eine Liedstrophe, sind keinesfalls verwerflich. Aber wie beim Snack oder Fastfood, sie stillen nur ganz kurz den Hunger und zeigen wegen ihrer Einseitigkeit irgendwann Mangelerscheinungen. Und deshalb, ich mache euch Mut, die Bibel zu lesen, auch wenn ihr dann, und wenn ihr dann etwas Neues entdeckt, dann teilt es doch mal den anderen mit. Zeigt ihnen, was ihr gefunden habt, wie Gott sich selbst bei euch offenbart hat. Das sind Zeugnisse, die niemand streitig machen kann. Vielleicht inspirieren sie auch andere, die Bibel zu lesen. Und dann feiert Gott, feiert sein Wort, brecht in Jubel aus und ganz gleich, wo das passiert, auf der Straße oder im Keller, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich finde es gut, wenn in einem Gottesdienst Raum gegeben wird, zu berichten, was einer mit Gott erlebt hat. Oft wird das zwar nicht genutzt, weil wir zu schüchtern sind, uns einreden, dass es nicht geistig genug sei oder weil wir schlicht nichts erlebt haben. Doch wer regelmäßig die Bibel liest, wird früher oder später fette Beute machen, indem er eine Offenbarung hatte. Und ich ermutige euch, jeden Einzelnen von euch, dieses zu teilen. Das immer wieder Lesen der Bibel ist einem Bibelstudium ähnlich. Klar, wer sich intensiv mit ihr auseinandersetzt, der wird dann auch um die Sekundarliteratur nicht vorbeikommen. Aber wie gesagt, die Bibel ist die Basis und die gilt es zu lesen. Und wem das Lesen schwerfällt, weil er keine Leseratte ist, der kann auf Hörbücher zurückgreifen und die Bibel akustisch wahrnehmen. Da gibt es eine ganz tolle Fassung, dummerweise von einem Rainer Unglaub gesprochen, aber sei es drum, ist kein Scherz, er hat sie eingelesen. Ihr Lieben, am letzten Mittwoch war Simchat Torah, Freude an der Torah. Und ich würde mich freuen, wenn auch du diese Freude an der Bibel entdecken würdest und ausgelassen Gott lobst für seine Offenbarung an dich ganz persönlich. Ob du diese Freude in Dur oder Moll anstimmst, das bleibt dir überlassen. Fakt ist, dass viele jüdische Lieder tatsächlich in Moll gesetzt sind. Aber auch das kann neben Trauer und Melancholie sehr wohl Freude ausdrücken. Von daher Mut. Lasst uns Gottes Wort gebührend feiern. Amen.